Herzlich willkommen zu unserem Smart Health Talk. Heute zu Gast Justus Enninger. Justus, du bist Wirtschafts- und Politikwissenschaftler, Senior Research Fellow beim Berliner Freiheitsinstitut Prometheus, Forscher an der New York Universität und promovierst gerade am King's College London. Definitiv eine beeindruckende Aufzählung. Was allerdings gleich auffällt, nirgends taucht Gesundheitssektor auf. Und ehrlicherweise ist genau das der Grund, dass wir heute mit dir über den Gesundheitssektor diskutieren wollten und auch die ökonomischen Auswirkungen dort in den ganzen Bereichen. Du hast dich sicherlich im Vorfeld mit dem Gesundheitssektor beschäftigt und hast dir das Ganze so ein bisschen eingelesen, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, vorab. Dann wäre meine Frage sozusagen an dich zum Einstieg. Was ist dir aufgefallen, respektive warum tut sich das aus deiner Sicht, das deutsche Gesundheitswesen, so schwer mit Innovationen?
Also erstmal, also vielen Dank für die Einladung und dass du mich überhaupt hier im Talk hast, obwohl ich kein Gesundheitsökonom bin, was ja innerhalb der Volkswirtschaftslehre auch nochmal ein ganz eigener Bereich ist. Aber wenn man sich in die Themen einliest und so aus der Innovationsökonomik kommt und sich auch mit der Frage beschäftigt, warum sind gewisse Innovationsdynamiken so langsam geworden, muss man natürlich auch sehen, dass das Gesundheitswesen auch Teil der gesamten deutschen Ökonomie oder des politökonomischen Systems ist. Und da sind es, glaube ich, drei Gründe, warum die Innovationsdynamik so nachgelassen hat, auch im Gesundheitsbereich. Und ein Teil, den würden wahrscheinlich viele liberale Ökonomen auch unterschreiben, und ist sicherlich auch die staatliche Regulierung. Also wenn man sich anschaut, die großen Krankenversicherer, die Schwierigkeiten haben, im Wettbewerb zu bestehen, weil eben der staatliche Rahmen es ihnen schwer macht, überhaupt in den Wettbewerb einzutreten, dass immer unter Ökonomen oder auch den Laien auch gesagt wird, dass der Wettbewerb irgendwie die solidarische Gemeinschaft innerhalb des Gesundheitssystems erschwert und dass es dann immer zu Marktversagen kommt und der Staat deswegen eingreifen muss und deswegen diese großen monolithischen Einheiten im Gesundheitssystem geschaffen hat, denen es schwerfällt, im Wettbewerb miteinander zu stehen. Und der zweite Grund, ich glaube, das ist auch, den man in der gesamten deutschen Volkswirtschaft sieht, wir werden einfach super alt. Also wir werden immer älter, immer mehr Leute scheiden aus dem Markt aus. Junge Leute sind einfach dynamischer und innovativer als alte Leute. Und dementsprechend gibt es bei vielen alten Leuten und wenig jungen Leuten eben weniger Innovation und Dynamik. Und da spielt Migration und natürlich eine große Rolle, um diese jungen Menschen in unser Land zu holen, die neue Ideen schaffen. Und der dritte Punkt, viel auch Kultur. Deutschland ist nicht unbedingt, waren in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt innovativ und in die Zukunft schauend. Und ich glaube, das ist ein Problem, das auch kulturell begründet wird, dass diese Idee von unternehmerischem Risiko, das, was du auch gegangen bist, häufig einfach nicht gesehen wird, wie wichtig dieses unternehmerische Risiko ist, um auch neue Lösungen im Gesundheitsbereich zu schaffen.
Vielen Dank. Also sehr interessante Eindrücke, sozusagen, die du direkt am Anfang gerade mit uns teilst und auf die ich auch sehr gerne eingehen würde, detailliert. Vorab nur eine Frage, sind das auch die Gründe, dass andere Länder vor uns stehen, vor allen Dingen die USA?
Ja, ganz, ganz sicherlich. Also man sieht es an den USA ganz besonders, dass die USA in der Lage sind, unheimlich viele neue, kreative Köpfe auch ins Land zu holen. Und das kann man zum Beispiel auch an einer der Grafiken sehen, die ich mitgebracht habe. Die USA in der Lage sind, unheimlich viele neue, kreative Köpfe ins Land zu holen und gleichzeitig es vermeiden, ihre kreativen Köpfe, ihre Erfinder zu verlieren. In der Grafik sieht man, wie die Patentanmeldung, wie die Personen, die später mal Patente anmelden, entweder ins Land kommen oder das Land verlassen. Und in die USA sind von 2000 bis 2010 fast 200.000 Erfinder ins Land migriert, während sie kaum Leute verloren haben, die dann irgendwo anders gegründet haben. In Deutschland ist es so 50-50. Wir ziehen durchaus Erfinder an, verlieren aber auch unheimlich viele Erfinder. Und da ist die Frage, wie schaffen wir es, dass wir neue, innovative Menschen, die in unser Land kommen, erstmal überhaupt erst anziehen, aber wie schaffen wir es dann auch, sie im Land zu halten? Denn 10% aller Einwanderer, die nach Deutschland kommen, verlassen das Land auch schon wieder, weil sie irgendwie unglücklich sind, weil sie mit der Kultur im Land nicht klarkommen, weil die Steuern zu hoch sind, die Einkommen nicht hoch genug. Da muss man tatsächlich als deutscher Staat auch Hand anlegen, um da die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern.
Vielen Dank, Justus. Natürlich als Migrant, der auch nach Deutschland gekommen ist, habe ich natürlich eine Frage, die mich antreibt. Gibt es auch Belege, dass Sie wirklich erfolgreich sind?
Das ist eine gute Nachfrage, denn jetzt nur Patente anzumelden, heißt nicht, dass sie dann auch erfolgreich werden. Also, aber wir können auch in den Daten sehen, und hier ist eine Grafik auch zu den Nobelpreisträgern, dass, wenn man sich die amerikanischen Nobelpreisträger anguckt, sind im Durchschnitt in den Naturwissenschaften mehr als ein Drittel der amerikanischen Nobelpreisträger Menschen mit Migrationshintergrund. In der Physik sind es fast 50% der Nobelpreisträger, die einen Migrationshintergrund haben. Und das ist ziemlich bombastisch, gerade wenn man sich das im Vergleich zu anderen Ländern anschaut. Die USA haben wirklich Migration als eine Superkraft. Zum Beispiel sind auch mehr als die Hälfte der US-Unicorns, also der Unternehmen, die mehr als die einen Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar haben, von Migranten gegründet. Also nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im Business ist Migration die Superkraft der USA schlechthin.
Also wir fassen mal kurz sozusagen zusammen. Europa ist auch deshalb nicht so innovativ und erfolgreich, weil wir einfach den richtigen Menschen erschweren, ins Land zu kommen. Und die, die da sind, an der Bürokratie, an der kulturellen Hürden sowie sozusagen Finanzmittel scheitern?
Ja, also es scheitert erstmal vor dem Grenzschlagbaum, aber es scheitert auch dann auch noch hinter dem Schlagbaum, dass dann selbst innerhalb der EU die Wettbewerbsbedingungen einfach so schlecht sind. Man kann da zum Beispiel als ein krasses Beispiel, das ich immer anbringe, anführen, dass es Anfang der 2000er die sogenannte Lissabon-Strategie gab. Da haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs zusammengesetzt und haben gesagt, dass sie den, und jetzt Zitat, wettbewerbsfähigsten, dynamischsten, wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt schaffen wollen. Das war diese Ende der 90er, Anfang der 2000er Euphorie, dass jetzt die EU schafft das. Und damals war es auch so, dass das Wirtschaftswachstum auch sehr ähnlich war zu den USA. Man wollte jetzt sagen, jetzt übertrumpfen wir die USA und Japan. Und das Resultat ist also grandios gescheitert. Denn die Europa ist jetzt nachweislich, wenn man sich Patentanmeldungen, Wirtschaftswachstum und so weiter anschaut, weder der dynamischste, noch der wettbewerbsfähigste, noch der wissensgestützteste Wirtschaftsraum der Welt. Sondern das, was passiert, ist, dass Europa zurückfällt. Und wenn man sich jetzt hier nochmal diese dritte Grafik anschaut, sehen wir die Dynamik von den 90ern bis 2019 in der Entwicklung der Patentanmeldung. Und die USA haben immer geführt über die Zeit hinweg. Aber zum Ende der 90er fängt dann tatsächlich Japan an, aufzuholen an den europäischen Raum. Gerade auch an Deutschland, die bis dahin noch an Platz 2 waren. Und überholt Deutschland dann tatsächlich auch Anfang der 2000er. Und dann sehen wir ab 2005, also der Zeit, wo die Lissabon-Strategie und dieser Ehrgeiz der EU da war, fällt Europa immer weiter zurück. Und China steigt immer weiter auf, aber eben auch Südkorea. Und 2019 überholt dann China, und das war ein großer Moment, der auch die US-Amerikaner sehr getroffen hat, tatsächlich China die USA, überholt die USA in den Patentanmeldungen. Und Korea verweist Deutschland auf Platz 5 der Patentanwendungen. Diese Dynamik hat sich nicht groß geändert. Deutschland ist stagnierend, sklerotisch, was die Innovationsdynamik angeht, während gerade die USA, aber eben auch Asien deutlich erfolgreicher sind. Und da muss man sich nichts abgucken von China sicherlich, aber man kann vielleicht auf Südkorea, aber auch Japan schauen, was diese Länder besser machen. Oder eben auch die USA, die trotzdem stark wächst, was die Patentanmeldung angeht. Und das ist immer so ein bisschen schade zu sehen, gerade wenn man, ich bin Jahrgang 94, wenn man das so sieht, dass diese Aufbruchsstimmung der Anfang der 2000er einfach so weggegangen ist und Deutschland immer stagnierender wird und sich lieber Dinge wie den Digital Markets Act, den Digital Services Act oder die DSGVO vor die Brust nimmt und eher bereit ist, die Erfindung aus anderen Ländern zu regulieren, als selber Erfindung, also auch im Gesundheitsmarkt, auch selber zu kreieren, zuzulassen oder die Wettbewerbsbedingungen dafür zu schaffen. Also ja, es scheitert vor dem Schlagbaum, hinter dem Schlagbaum, gerade was die Innovationsdynamik in Europa angeht und gerade auch in Deutschland überall.
Ich kann aber sagen, wir als jungen, innovativen, sehr erfolgreichen Menschen, es lohnt sich zu kämpfen, das Ganze aufzubauen auch hier, schmerzhaft, aber es lohnt sich. Jetzt hast du natürlich etwas noch eingeworfen, was ein unfassbar wichtiger Aspekt ist im Gesundheitssektor. Und sozusagen, dass die nächste sozusagen, das ist der Aspekt, mit dem wir alles zerschlagen, wenn nichts anders geht, das ist der Datenschutz. Es geht nicht wegen des Datenschutzes. Das ist so, im Gesundheitssektor vermeide ich das eigentlich, das Wort, weil jeder versucht einfach, das zu nutzen, sobald ich etwas nicht tun will, das einfach sagen, Datenschutz geht es nicht. Nehmen wir uns auch damit, gerade im Gesundheitssektor, aber auch so allgemein in Europa nicht, sehr, sehr viel Innovationskraft weg und auch Wachstumspotenziale?
Ja, also ich denke schon. Also gerade die Art von Regulierung, wie wir sie im Digital Markets Act, Digital Service Act und auch DSGVO auch sehen, ist es natürlich ein Problem, dass wir versuchen, die Erfindung, die neuen Plattformen, die schon da sind, zu regulieren, ohne gleichzeitig auch die Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, um neue Dinge zu kreieren. Und natürlich ist Datenschutz in irgendeiner Form auch ein Recht, dass ich ein Recht auf meine Daten habe, auch wenn es ein sehr, sehr junges Recht ist. Die Frage ist nur, wie finden wir die beste Art von Regulierung, um mit diesem Datenschutz diese Daten auch zu schützen? Und einfach ein EU-weites Gesetz zu erlassen, das auf alle EU-Unternehmen, auf alle EU-Staaten anwendbar ist, erlaubt nicht besonders viel Flexibilität und Kreativität, auch neue Lösungen zu finden, wie man mit Daten umgehen kann. Das heißt, es wird häufig so ein bisschen abgetan, aber diese Art von Flickenteppich von Lösungen kann durchaus auch attraktiv sein, weil man dann sehen kann, wie unterschiedliche Lösungen, wie die eine Lösung zum Erfolg führt, während die andere es nicht tut. Das sieht man nicht, wenn man einfach eine Lösung auf alle Bereiche aufoktroyiert. Und um doch mal diesen kontroversen Punkt auch zu machen, es wird immer sehr, sehr leicht davon ausgegangen, dass Datenschutz Menschenrecht ist und dass ich ein Recht auf meine Daten habe. Man kann aber natürlich auch moralisch und ethisch, es gibt durchaus Papiere, die das machen, den anderen Punkt machen. Nämlich sagen, gibt es nicht eine moralische Pflicht, die Daten zu teilen? Ist es nicht egoistisch zu sagen, das sind meine Daten, die möchte ich nicht teilen, während diese Daten im Aggregat unheimlich wichtig sind, um Krebs, Parkinson, Demenz und so weiter zu heilen, damit Unternehmen, die mit diesen Daten umgehen können, diese nutzen können, um Lösungen zu finden. Wenn ich also sage, oh, das sind jetzt meine Daten, ich möchte nicht, dass sie geteilt werden, mache ich mich zu ein Stück weit auch mitschuldig. Und ich würde sagen, es gibt durchaus das gute Argument zu sagen, es gibt auch eine moralische Pflicht, seine Daten zu teilen. Und dieses Argument sehe ich in der Debatte immer häufig nicht, sondern es wird immer davon ausgegangen, es ist ein Recht und mit diesem Recht müssen wir irgendwie umgehen lernen. Aber vielleicht gibt es tatsächlich auch eine moralische Pflicht fürs Datenteilen.
Nur eine kurze Nachfrage dort drin, wenn wir diese moralische Pflicht zu Datenteilen, du siehst das auch als ein Treiber der Innovationskraft, die man dadurch generieren würde?
Ja, ich glaube, es ist, also eins der großen Probleme bisher war natürlich, dass wir mit diesen riesen Datenmengen auch nicht richtig umgehen konnten und es durchaus natürlich auch skeptische Stimmen gibt, ob jetzt tatsächlich die Datenmassen dazu beitragen, jetzt jedes mögliche Problem zu lösen. Aber gerade im Gesundheitsbereich scheint es relativ eindeutig zu sein, weil wir viele Sachen einfach nicht ganz genau wissen, woher sie kommen. Also steigende Adipositas zum Beispiel ist so ein Problem, bei dem nicht ganz genau klar ist, woran es jetzt wirklich liegt. So Zucker ist eine der Ideen und so weiter. Aber um das herauszufinden, brauchen wir unheimliche Datenmengen, weil das tatsächlich dadurch dann auch gelöst werden kann. Wenn wir aber nur auf unseren Daten sitzen bleiben, und die nicht teilen und nicht den Menschen, den Unternehmen und Organisationen in die Hand geben, die damit wirklich gut umgehen können, dann verhindern wir auch Innovation, dann neue Dinge zu entdecken. Und gerade in einer alternden Gesellschaft ist es so wichtig, dass gerade im Gesundheitsbereich auch neu innoviert wird und gerade im Gesundheitsbereich die Nutzung von Daten so eine wichtige Rolle spielt. Also ja, auf jeden Fall. Es ist ein großer Innovationstreiber.
Spannend und auch sicherlich ein Thema, wo man sehr, sehr tief einsteigen kann. Ich bringe uns kurz zurück zu den anderen Bereichen, weil wir sonst, also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was mich wirklich treibt und wo ich gerne in große Diskussionen einsteigen würde, wo ich, glaube ich, sehr, sehr ähnliche Meinungen vertreten, auch sozusagen als Ansichten, den Bereich. Ich würde gerne zurückkehren, du hast die Unternehmerfreundlichkeit und Migrationsfreundlichkeit als einen wichtigen Aspekt der Innovation und Wachstums definiert. Ist aber allerdings sicherlich auch so, dass es kulturelle Herausforderungen mit sich bringt, das gesamte Thema aufzusetzen und vor allen Dingen auch, gerade wenn wir den Gesundheitssektor anschauen, haben wir natürlich Ballungsgebiete wie Berlin, Köln, etc., die Großstädte, wo es einfach hin, haben aber die ländlichen Regionen, in denen wir gerade Fachkräftemangel haben, in denen wir gerade Aspekte der Versorgung regeln müssen. Und es ist sicherlich einfacher, jemanden nach Berlin, Köln auch zu bekommen, als dass wir jetzt ohne nahtreten zu wollen nach Castrop-Rauxel, was ja noch zumindest in der Nähe von Metropolen ist, aber irgendwo in die Eifel jemanden sozusagen halt jetzt hinbringen. Also wie siehst du diesen Aspekt und was ist dort auch Migration, Unternehmerfreundlichkeit eine gangbare Strategie oder wie siehst du diesen Aspekt?
Ja, Ich glaube, also ich benutze den Begriff Unternehmerfreundlichkeit auch immer wieder und muss mich dann immer zwingen, ihn dann doch nicht zu benutzen, weil es immer so klingt, als würde man Politik machen wollen, die jetzt den Unternehmen gegenüber freundlich ist. Aber viele von den Vorstellungen, wie ich glaube, dass Gesellschaft besser funktioniert, das würde man wahrscheinlich besser als marktfreundlich bezeichnen, dass man Entscheidungen eben über die Marktwirtschaft trifft. Denn zum Beispiel die Deregulierung des Apothekenmarkts, der von vielen Gesundheitsökonomen vorgebracht wird, der ist nämlich nicht unbedingt unternehmerfreundlich, weil er den Unternehmern, den Apothekern sehr viel Schaden bringt tatsächlich. Aber natürlich anderen Unternehmern dann wiederum hilft. Aber es soll nicht Unternehmern per se helfen, sondern tatsächlich sagen, wie entscheiden wir gewisse Dinge über knappe Ressourcen in unserer Gesellschaft. Und der Markt ist dafür eben eine Möglichkeit. Und ich glaube, dass der Markt gerade in der Beziehung auch marktfreundliche Politik helfen kann, gerade diesen Mismatch zwischen Stadt und Land auch zu begegnen. Also von Versandapotheken zum Beispiel, die in Deutschland bis heute auch weiterhin benachteiligt werden im Gegensatz zu normalen Apotheken. Zum Beispiel dürfen sie jetzt, das war das Gesetz von Jens Spahn, keine Boni mehr anbieten zum Beispiel. Und gerade Versandapotheken sind super wichtig für Menschen, die auf dem Land leben. Telemedizin wird immer wichtiger werden für Menschen, die auf dem Land leben, weil es eben dazu führt, weil man natürlich keine Ärzte zwingen kann, aufs Land zu gehen. Aber wenn die Ärzte in der Stadt sitzen und viele der Leiden von Menschen auf dem Land eben durch Telemedizin behandelt werden können, dann sollten sie das auch tun können. Und eine Liberalisierung da wäre mit Sicherheit absolut sinnvoll. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass also Migration kann helfen, auch was den Fachkräftemangel auf dem Land angeht. Aber es führt eben auch, man kann auch Migranten nicht dazu zwingen, aufs Land zu gehen. Viele von den Migranten wollen natürlich auch in die Stadt, so wie ich auch von meinem Kaff in Niedersachsen in die Stadt gezogen bin und du hier in Köln bist. Natürlich zieht es die Menschen in die Städte. Und da müssen wir halt sehen, okay, inwiefern machen wir es Menschen einfacher, in die Städte zu ziehen und inwiefern können wir den Menschen, die auf dem Land verbleiben, eben medizinische Dienstleistungen anbieten, die auch damit klarkommen, dass es weniger Ärzte in der Fläche geben wird. Und da spielt Technologisierung, Digitalisierung eine Riesenrolle, die von Unternehmern gelöst werden muss. Das wird nicht durch eine staatliche Regel für alle auf einmal gelöst werden, sondern es muss durch unternehmerische Lösungen vor Ort Probleme gelöst werden, die sich dann auch anpassen an die unterschiedlichen ländlichen Regionen, die es in Deutschland gibt. Das Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land ist anders als das Schwäbische zum Beispiel. Und da muss es dann vielleicht auch unterschiedliche unternehmerische Lösungen geben. Aber das ist häufig das, was man uns liberalen Ökonomen vorwirft, dass wir keine Lösung vorweisen, weil wir nicht genau wissen, wie es in 20 Jahren aussieht. Das Einzige, was wir machen können, ist es darauf zu verlassen, dass es kreative, coole UnternehmerInnen gibt, die sagen, okay gut, hier habe ich eine Lösung, die biete ich an, verdiene damit Geld und helfe damit gleichzeitig auch noch, dass es anderen besser geht.
Also das, was man euch vorwirft, ist eigentlich ja die Chance, wo Unternehmertum entsteht, weil genau das wollen wir mal lösen. Jetzt sind wir natürlich in unserer Bubble-Gesundheitssektor, bewegen wir uns natürlich in einem sehr regulierten Bereich, den man auch versucht so zu halten, sehr, sehr reguliert zu halten und schon an diesen Gedanken, den du jetzt gerade gespielt hast, mit der Telemedizin in der nächsten Region funktioniert, stangiert es nur, wenn ärztliche Dienstleistung, einen komplett neuen Player reinzusetzen, der ärztliche Dienstleistung unternehmerisch dahin bringt, ist sehr schwierig in diesem Bereich. Und genau dort würde ich gerne sozusagen ansetzen. Du hast die Bürokratie als Hemmschuh genannt, sozusagen für Migration, aber auch sozusagen für den Marktentwicklung, nenne ich das jetzt, ohne Unternehmerfreundlichkeit, also für den Markt aufzusetzen und vor allen Dingen auch diesen Aspekt dessen, den Staat als Spieler und nicht als Schiedsrichter, also so ein bisschen auch kritisiert. Jetzt haben wir den Gesundheitssektor gerade im Moment etwas, was uns, also auch mir als Unternehmer, auch sehr viele Unternehmen in unserer Blase sehr gut getan hat. Der Staat hat 4,3 Milliarden Euro für die Digitalisierung im Klinikbereich zur Verfügung gestellt. Eine hohe Summe, die etwas bewegen kann, sicherlich eine kleine Summe für das, wie weit wir hinten sind, was die Digitalisierung im Gesundheitssektor angeht. Wie siehst du das als Ökonomin? Wie ist dein Blick da drauf?
Genau, also erstmal ist es natürlich entscheidend, dass in das deutsche Gesundheitswesen mehr investiert wird. Da ist die Frage, kommen diese Investitionen und diese Investitionen von unten, bottom-up, oder kommen sie von top-down? Und das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das du ja gerade angesprochen hast, gibt das Geld natürlich von oben herab an Kliniken und unterscheidet dann, man würde fast sagen, planwirtschaftlich nach 11 Fördertatbeständen, wer jetzt welcher Tatbestand jetzt wie gefördert werden sollte. Also von Notaufnahme bis, was haben wir noch, Cybersecurity, IT und so weiter. Und da stellt sich dann schon die Frage, nimmt das Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse der Krankenhäuser, der Verwaltung, Ärztinnen, Pfleger, Pflegekräfte und Unternehmen vor Ort. Und da sehen wir, dass diese planwirtschaftlichen Vorschriften häufig dazu führen, dass gewisse Krankenhäuser auch nicht wissen, ob jetzt gewisse Digitalisierungen, die sie vornehmen wollen, tatsächlich in einen dieser Fördertatbestände fallen. Dann wissen sie nicht, dann würden sie vielleicht sagen, ja, okay, das Geld ist gut und schön, aber vielleicht würden wir gerne in andere Dinge investieren und nicht unbedingt in Digitalisierung. Denn Digitalisierung ist auch nicht die Lösung für jedes Problem. Ich brauche nicht für jedes Problem eine App. Manchmal brauche ich einfach nur ein paar mehr Betten. Und das würde schon helfen, wenn die Krankenhäuser das quasi dann selber entscheiden könnten und von diesen Geldern eben auch was bekommen würden, das nicht in die Digitalisierung fließt. Und wir sehen eben diese massive Bürokratie, die involviert ist, wenn der Staat Gelder ausgibt. Wir wollen Regeln, wenn der Staat Gelder ausgibt, damit wir nachvollziehen können, wer wie was finanziert wurde. Gleichzeitig werden aber viele dieser Gelder gar nicht erst abgerufen, weil die Krankenhäuser sagen, also diese Art von Digitalisierung brauchen wir eh nicht notwendigerweise, dann müssen wir uns jetzt auch nicht auf die Gelder bewerben. Als Ökonom würde man immer sagen, dass man zwei Probleme adressieren muss, wenn es darum geht, soziale, ökonomische Probleme zu lösen. Das ist einmal das Wissensproblem und einmal das Anreizproblem. Das Wissensproblem sagt, so, welche Personen wissen eigentlich am besten, wie wir Probleme lösen können? Und das sind normalerweise eben die Krankenhausoffiziellen vor Ort, die UnternehmerInnen vor Ort, die diese Lösung finden. Und zweitens, das ist super wichtig, wer hat überhaupt einen Anreiz, diese Probleme zu lösen? Wäre gut und schön, wenn wir alle altruistisch wären und diese Probleme alle lösen wollen, weil uns das Wohl des Menschen so sehr am Herzen liegt. Aber häufig sind es auch einfach Leute, die auch damit was verdienen wollen, die ein Interesse daran haben, dass es besser wird, die dann sagen, okay, gut, hier möchte ich mein Wissen einsetzen, damit ich auch davon profitieren kann und dann davon profitiere, dass es anderen Menschen besser geht. Und das funktioniert häufig besser als Graswurzelprojekt und nicht, wenn der Staat von oben herab das Geld heruntergibt, weil er häufig nicht das nötige Wissen hat und auch zweifelhaft ist, ob er tatsächlich die Leute anspricht, die tatsächlich einen Anreiz haben, Krankenhäuser zu digitalisieren und besser zu machen. Denn woher sollen sie das wissen und wer hat den notwendigen Anreiz? Das heißt, als Ökonom freue ich mich immer über Graswurzel-Bottom-up-Prozesse, anstatt wenn der Staat von oben mit der Gießkanne Gelder ausgibt. Auch wenn es dem einen oder anderen Startup sicherlich hilft.
Also interessante Ansicht, die sicherlich sehr, sehr viele weitere Felder hoffentlich in unseren weiteren Gesprächen mit sich bringt, weil die Entwicklung gerade mit den Gesetzen, Vorhaben, die jetzt gerade in den Gesundheitssektor reinkommen, das Ganze nochmal verkompliziert etc. Aber vielleicht ergibt sich eine zweite Chance, genau sich das nochmal anzuschauen, diesen Bereich, weil es sehr, sehr interessant wäre in Aspekten, weil es sind Sachen, die auch die punktuell Unternehmen helfen. Aber dann geht es ja darum, was bedeutet das danach etc. in diesen Bereichen. Deswegen also, als Unternehmer ist man immer für den marktfordernden Aspekte also in diesen allen Bereichen. Jetzt hast du uns einiges in unserer Diskussion dargestellt, sozusagen auch die Grafiken, die wirklich imposant sind, die wirklich sehr, sehr deutlich zeigen, wo andere vor uns liegen. Auch den Aspekt, dass wir gerade an der fünften Stelle runterrutschen, überholt werden in den Bereichen und schon fünf. Ab sechs wird es problematisch, da verschwindet man von der ersten Seite, ist immer nicht mehr relevant, sozusagen, das ist nicht mehr auf der einen Hand, dann brauche ich zwei Hände in diesen Aspekten, Bereichen. Denkst du, wir in Deutschland haben noch die Chance, wirklich und auch als Europa, den Anschluss zu finden? Also ich habe immer den Anspruch zu sagen, ja, wenn wir es endlich anfangen zu tun. Aber das ist sehr subjektive Meinung eines Unternehmers, der immer positiv nach vorne blicken muss. Deswegen der Frage, siehst du da eine Chance, dass wir es noch packen?
Ich glaube, das teilen wir dann, also du als Unternehmer und ich als Ökonom, dass man so ein unverbesserlicher Optimist ist, dass Sachen auch funktionieren, auch wenn man sieht, wie viele Sachen dann doch nicht klappen, aber dass es in der Zukunft besser werden kann. Wo ich dir vielleicht widersprechen würde, ist, dass wir, also natürlich sollten wir ins Tun kommen, aber ich glaube, wir müssen auch sehr, sehr viel noch diskutieren, reden und überzeugen, dass es diese Möglichkeit gibt, uns zu verbessern. Denn offensichtlich widersprechen uns viele darin, dass Marktwirtschaft, unternehmerische Lösungen tatsächlich zu einer besseren Welt führen. Viele vertrauen doch noch immer sehr stark auf den Staat und auf staatliche zentrale Entscheidungen, Probleme zu lösen. Und wir die ganze Zeit versuchen zu diskutieren, warum das nicht funktioniert, aber so richtig durchgekommen sind wir damit nicht. Das heißt, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir sowohl ins Tun kommen, um tatsächlich vorzuweisen, wie es besser werden kann, aber auch immer wieder zu reden und zu diskutieren und zu versuchen, Menschen zu überzeugen, dass diese unternehmerischen, marktwirtschaftlichen Lösungen häufig der staatlichen Lösungen überlegen sind. Wenn ich mir dann so zwei Dinge wünschen könnte, die, also wie es besser werden könnte, ist, glaube ich, dass einmal wichtig ist, das, was du hier machst, dass mehr Unternehmer und UnternehmerInnen tatsächlich diese positiven Geschichten erzählen, wie sie neue Lösungen entwickelt haben, die tatsächlich was besser gemacht haben, die erfolgreich gewesen sind, wie diese Graswurzelprojekte tatsächlich von Erfolg gekrönt waren und Fortschritt versprochen haben. Ich glaube, dass da dürfen UnternehmerInnen auch ein bisschen politischer sein tatsächlich und auch für diese marktwirtschaftlichen Lösungen eintreten. Ich glaube, das ist wichtig. Denn sonst sieht man die Leute ja nicht, weil ihr alle eure Geschäfte macht, ihr macht erfolgreiche, spannende Dinge, aber das ist euer Hauptjob. Euer Hauptjob ist eben nicht die Kommunikation. Deswegen finde ich es wichtig, dass man diese Sachen einfach auch erklärt und erzählt. Und der zweite Grund, dass ich mir wünschen würde von der Politik, dass sie sich auch mal traut, von anderen zu lernen. Also, dass man sich anschaut, wie läuft es in Südkorea, Japan oder in den USA? Was machen sie besser? Was können wir davon lernen? Und nicht dieser Überzeugung sind, dass die Welt am europäischen oder deutschen Wesen genesen soll, sondern dass man tatsächlich sich auch mal umguckt und sagt, das machen die Leute gut, das adaptieren wir.
Und so in Richtung Ende kommen noch eine Frage. Du glaubst, es gibt keine Grenzen des Wachstums. Was sich schon mal sehr gut anhört für jeden Unternehmer, also dementsprechend also die Theorie sehr gern gelesen wird. Womit begründest du deine Theorie und was glaubst du, wo es die Welt hinbringen kann?
Genau, das ist natürlich so der gängige, also ich halte es für einen Fehlglauben, der in der, also in der umweltpolitischen Debatte auch häufig ankommt, dass es so etwas gibt wie Limits oder Grenzen des Wachstums. Und ich glaube, dass dieser Fehlschluss darauf basiert, dass man Menschen und ihr Streben nach Wachstum und Verbesserung immer nur mit so hungrigen Bäuchen assoziiert. Also Menschen, die immer mehr Ressourcen verfressen, um ökonomisch zu wachsen und besser zu werden. Das ignoriert aber, dass Menschen eben nicht nur hungrige Bäuche, sondern auch sehr kreative Köpfe und sehr, sehr fleißige Hände sind, die es immer wieder schaffen, neue Ressourcen zu finden, mit denen man Probleme lösen kann, die in der Lage sind, Ressourcen neu zu kombinieren, neue Ressourcen zu erschließen oder eben auch in der Lage sind, aus scheinbar wertlosen auf einmal wertvolle Ressourcen zu machen. Lieblingsbeispiel ist da immer das Beispiel Sand. Das ist die wohl langweiligste Ressource, die man sich vorstellen kann. Aber über die Menschheitsgeschichte hinweg ist es uns gelungen, aus Sand verrückte Dinge zu machen, wie zum Beispiel Wolkenkratzer, die komplett aus Glas gefertigt sind, diese Gläser aus Sand produziert. Man schickt mittlerweile Satelliten in den Weltraum, die winzigste Kosmospartikel auffangen, indem man nämlich eine Silikatverbindung aus Sand benutzt. All diese verrückten Erfindungen aus was komplett Wertlosem tatsächlich was Wertvolles zu machen. Und wenn ich mir die historische Evidenz anschaue, glaube ich, gibt mir das Recht, dass die letzten 250 Jahre von Fortschritt geprägt waren, den man sich vorher überhaupt nicht vorstellen konnte und dass Menschen das Unmögliche möglich gemacht haben. Und manche halten mich immer, also lachen immer noch darüber, aber ich glaube immer noch an die selbstfliegenden Mini-Helikopter mit Wasserstoff betrieben, die uns von A nach B bringen können oder die robotergetriebene Ultrapräzisions-OP in den Kliniken der Zukunft. Und ich glaube, dass mir die letzten 250 Jahre da recht geben, dass man das Unmögliche möglich machen kann. Und ich sehe jetzt nicht, warum das nicht die nächsten 250 oder 500 Jahre so weitergehen soll. Deswegen bin ich der absoluten Überzeugung, dass ökonomisches Wachstum unendlich ist.
Eine Nachfrage dort, Rogier, er persönlich, dem ich so immer treibe. Ist das auch ein Aspekt in Europa, dass wir uns diese Vision nicht erlauben, dass wir mit jemandem wie Elon Musk nicht zurechtkommen, weil er immer sechs Schritte weiter liegt, wie er jetzt ist, gar nicht einzuordnen, überhaupt nicht in diesem Bereich, sondern einfach nur dieses, wirklich sich vorzustellen, ich will mehr, es ist mehr machbar. Ist das etwas, wo das Ganze in dein gesamtes Bild passt?
Ja, also das ist sicherlich auch nochmal Diskussion für die Zukunft, wie schwer sich Deutschland mit Unternehmertum auch tut. Oder auch Frankreich, also große Teile Europas tun sich aber schwer mit der Idee von Unternehmertum, die dann dazu führt, dass man viele Unternehmer mit extrem viel Skepsis beobachtet. Und dann kommt natürlich dazu, dass irgendwie Elon Musk auch häufig echt einfach auch, wenn man sich seine Twitter-Takes anguckt oder die vielen Probleme, die dieser Mann halt auch hat und weswegen ich ihn mittlerweile auch immer unangenehmer finde, ist es doch beeindruckend, was er gemacht hat. Denn ohne ihn gäbe es in Deutschland keine E-Autos, nicht in dem Maße. Eben Raketen auf den Mars zu schicken oder Raketen in den Weltraum, die danach dann wieder landen können. Es war vorher niemals, hätte niemals für möglich gehalten und er hat es halt möglich gemacht. Und ich glaube, dass diese Idee vom individuellen Genius des Unternehmers, das fehlt natürlich in Europa schon, während das in den USA deutlich stärker vertreten ist. Was bei allen Fehlern, die Unternehmer auch haben, man darf sie nicht glorifizieren, etwas sehr Beneidenswertes ist, sowas, diese Wahrnehmung vom unternehmerischen Genius zu haben.
Zum Abschluss habe ich eine Frage sozusagen mit einer Hoffnung für die Antwort vorgeschickt ist. Du hattest am Anfang gesagt, du hast dich nicht mit dem Gesundheitssektor beschäftigt. Und jetzt ist meine Frage, ist der Appetit entstanden? Also hast du gemerkt, sozusagen halt, ist es etwas, was dich zukünftig interessieren könnte?
Ja, also auf jeden Fall. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für die Einladung und dass du mich hergebracht hast. Denn vorher hätte ich mich sonst nicht so ausführlich mit dem Gesundheitssystem beschäftigt. Und mich freut es, dass es dir auch Freude gemacht hat. Denn häufig wirft man uns Ökonomen vor, dass wir Imperialisten sind. Wir nehmen unsere Methodik und wenden die einfach auf alle möglichen anderen Felder der Sozialwissenschaften an und versuchen dann, die Welt zu erklären. Ich hoffe nicht, dass ich diese Arroganz habe, die Welt erklären zu wollen, aber ich glaube, dass die Ökonomik echt spannende Tipps, Tricks, Handwerkszeug, Methodiken an die Hand gibt, um sich mit diesen Themen besser auseinanderzusetzen, vielleicht ein neues Verständnis dafür zu wecken. Und als der gute imperialistische Ökonom, der ich bin, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, mich mit diesem ökonomischen Handwerkszeug mit dem Gesundheitswesen zu beschäftigen. Und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, mich auch in Zukunft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also vielen Dank, dass du mir diese Idee in den Kopf gesetzt hast.
Justus, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für das wirklich motivierende Gespräch. Das ist etwas, was antreibt, den Gesundheitssektor voranzubringen. Sehr lehrreich, also wirklich sehr, sehr lehrreich. Auch vielen, vielen Dank dafür und hoffentlich bis auf bald zu anderen Themen und auch noch weiter tiefender. Wir werden das vorantreiben, das ist ein Versprechen.
Auf jeden Fall.
Perfekt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen und Wiederhören. Tschö aus Köln. Ciao, ciao.